HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit Martin Roth, mein Name ist Ulrike Schneiberg. Herr Roth, Sie leiten 11 Museen, das sind die staatlichen Kunstsammlungen in Dresden. Und wer mal das Glück hatte, wie ich jetzt gerade, durch die Sammlungen durchzugehen, also ich kann nur sagen, der ist atemlos vor so viel Kunstverstand, vor so viel Schätzen, die einen da erwarten. Haben Sie sich im Lauf Ihrer 7 Jahre, die Sie das jetzt schon tun, an die Schönheit gewöhnt?
Das ist eine Frage, die mir sogar noch gar nie gestellt worden ist. Sagen wir mal so, da können Sie sich nicht wirklich dran gewöhnen. Andererseits, nein, da kann man sich überhaupt nicht dran gewöhnen, um eine richtige Antwort zu geben. Man ist permanent davon beeindruckt, man lebt damit auf eine ganz ungewöhnliche Art, aber man muss es natürlich auch runterbrechen in den Alltag. Man darf nie dran denken, was das tatsächlich für Werte sind, sonst können sie gar nicht mehr damit arbeiten.
Das ist unglaublich. Also wenn man sich die Schätze vorstellt, die allein in diesem sagenhaften grünen Gewölbe zusammen sind.
Ja, aber es ist nicht nur das grüne Gewölbe allein. Wenn man vom Wert nach, über den Wert nachdenkt, dann ist die Porzellansammlung oder vor allen Dingen natürlich die Gemäldegalerie exorbitant.
Mit Rubens und Tizians und Raphael. Unglaublich. Bevor Sie diesen Job antraten, waren Sie Leiter der Expo und davor haben Sie das Hygienemuseum geleitet. Und damals haben Sie auf sich aufmerksam gemacht mit spektakulären Ausstellungskonzepten. Da ging es um AIDS und die Pille und so weiter. Ist das jetzt anders? Sprechen die Exponate jetzt der staatlichen Kunstsammlung Dresden für sich oder braucht es da auch ganz spezielle Konzepte?
Zweite gute Frage, ja. Sagen wir es so, was ich gemacht habe, ist, glaube ich, für deutsche Verhältnisse relativ ungewöhnlich. Also, dass jemand in verschiedenen Genres arbeitet und das einzige Verbindungsglied im Prinzip Museum und Ausstellung ist. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand in Deutschland sonst so ein großes Museum leitet, der nicht Kunsthistoriker ist. Ich rechne immer noch damit, dass meine Kollegen ein schönes Morgen kommen und sagen, so heute darfst du nicht mehr rein. Nein, ist nicht im Ernst. Aber in der Tat ist das schon auch ein gewisses Privileg. Heißt aber natürlich, und das will ich damit sagen, dass ich schon, ein bisschen kokettiert gesagt, der Mann fürs Grobe bin. Also ich versuche meinen Kollegen die Möglichkeit zu geben, entsprechend mit den Inhalten zu arbeiten. Meine Aufgabe ist schon sehr stark der organisatorische Bereich, der natürlich nie funktionieren würde, wenn sie nicht inhaltlich arbeiten und inhaltlich eine Ahnung haben und sich mit den Themen zumindest einigermaßen zurechtfinden und in manchen Bereichen auch ein gewisses Spezialistentum haben. Aber deutlich mehr, und das ist das, was Sie ja mit der Frage intendiert haben, deutlich mehr in dem kulturhistorischen Bereich. Es ist so, dass man mit Konzepten, mit Szenografie arbeitet. Wir versuchen schon in Dresden überaus objektzentriert zu arbeiten. Also das heißt, es geht um das einzelne Objekt. Man benutzt das Objekt nicht als Illustration oder Dekoration für Themen. Natürlich machen wir auch Themenausstellungen, keine Frage. Aber ein solcher kunsthistorischer Schatz, aber auch wenn es darum geht, sozusagen Geschichte zu zeigen, funktioniert nur, indem man wirklich mit dem authentischen Objekt arbeitet, und das kann man auf sehr sinnliche Art, wie Sie ja in Dresden sehen.
Eine ganz persönliche Frage an der Stelle, Hunderttausende von Objekten.
Ob ich ein Lieblingsobjekt habe, werden Sie mir jetzt gleich fragen, das war so oft gefragt. und ich gebe auch leider immer dieselbe Antwort, weil mir nichts Besseres dazu einfällt. Ich sage immer, ich habe 3 Kinder, würden Sie mich fragen, ob ich eines von den 3 besonders mag. Das heißt, es gibt natürlich gewisse Vorlieben, jetzt nicht bei den Kindern, sondern beim Charakter der Objekte. Und es gibt schon einzelne Objekte, die mag man aufgrund der Skurrilität oder weil sie so aussagekräftig sind. Ich erwähne nur eins, das ist das Kaffeezeug im grünen Gewölbe.
Von August,
dem Starken, das hergestellt wurde, kurz bevor das Porzellan in Meißen erfunden worden ist, das sozusagen das europäische Porzellan entwickelt worden ist.
Beschreiben Sie es mal.
Und das besteht aus Kaffeetässchen auf einem großen Tischaufsatz. Und diese Kaffeetässchen, diese Mokka-Tässchen sind aus Gold und Silber und sind so emailliert, dass sie aussehen sollen wie Porzellan. Also das heißt, Porzellan war eindeutig wertvoller aufgrund der Rarität, aber aufgrund der Liebe dafür
als Gold und Silber. Aber niemals hat daraus jemand getrunken?
Das wird behauptet, das weiß man nicht so genau. Es gibt übrigens erotische Szenen, wenn man es gegen das Licht hält, auch noch darin und so. Also das ist schon in jeglicher Hinsicht ein ungewöhnliches Ausstellungsobjekt. Aber was mich so fasziniert daran, ist diese Camouflage, ist dieses, dass man was verbirgt, also den Wert verbirgt, um was ganz anderes damit zu zeigen. Und da ist es schon auch irgendwie symbolisch für Dresden. Also Dresden hat immer noch mal was zu bieten, selbst wenn man glaubt, man hätte schon alles eigentlich an Wertvollem erreicht und gesehen.
Meinen Sie, das ist auch der Grund, dass so viele Menschen inzwischen auch aus dem Ausland kommen, die hinter die Fassaden, hinter die erste Schicht gucken wollen? Oder gehen die, wenn die das Spektakulärste gesehen haben, gehen die wieder?
Das ist richtig, was Sie sagen, wenn Sie das auch weglassen. Also Dresden war immer gut besucht. Und ich meine, da kommen wir in eine überaus, wie soll ich sagen, psychologisch untersetzte Debatte. Da gibt es vielerlei Gründe. Das eine ist natürlich der gigantische Wert dieser Sammlung. Und mit Dresden, Berlin und München haben wir sowas wie ein Nationalmuseum in Deutschland, eine Nationalsammlung. Also insofern ist da schon Grund genug, weshalb Dresden so viele Besucher hatte. Dann gab es nicht minder Besucher in der DDR. Also das heißt, die ganze östliche Welt war in Dresden zu Gast. Und das ist jetzt nicht nur aufgrund der kommunistischen Verhältnisse gewesen und der Reisemöglichkeiten, sondern weil Dresden einfach in Russland extrem bekannt war. Durch Dostojewski, durch Tolstoi. Ich war kürzlich im Arbeitszimmer von Tolstoi auf seinem Landgut in der Nähe von Tula. Was hängt an der Wand?
Ein Stich von Dresden.
Kupferstiche der Sixtinischen Madonna. Und so. Also das heißt, diese Nähe gab es immer und wir haben zurzeit, was mich unglaublich freut, wir haben an manchen Tagen über 50% russische Besucher wieder, was zeitweise überhaupt nicht mehr so war. Also das heißt, Dresden war immer eine Destination und jetzt muss man natürlich schon auch dazu sagen, dass natürlich wir alle irgendwie immer so mit so einem kollektiven Gedächtnis auch an dieses zerstörte Dresden denken müssen und natürlich geht man auch dorthin, wo sozusagen was geschichtsaufgeladen ist und wieder aufgebaut worden ist. Also dieses positive Bild des Wiederaufbaus, das bringt, glaube ich, sehr viele Menschen aus der ganzen Welt nach Dresden.
Martin Roth, hinter Ihrem Berliner Kollegen sind Sie der zweitmächtigste Museumsmann in Deutschland. Den dritten hatten Sie schon erwähnt, das ist der Münchner. Mhm. Bei 11 Museen, die Sie leiten, verlieren Sie da manchmal den Überblick, weil ja die Sammlungen so unterschiedlich sind.
Es kommt halt darauf an, sozusagen, was man als Blickfeld definiert von vornherein. Ich habe mit Sicherheit nicht den Anspruch zu glauben, dass ich wüsste, was meine Kollegen im Einzelnen machen möchten und machen sollen. Ich bin kein Kontrollfetischist, sondern ich liebe Teamarbeit und das meine ich wirklich wörtlich so. Also das ist in der Tat so was wie eine große Mannschaft und sind übrigens nicht nur diese 11 Museen, sondern wir haben ja noch weitere Sammlungen beziehungsweise weitere Institutionen, Bibliothek und Gerhard-Richter-Archiv. Also die muss man auch dazu nehmen, wenn man an so ein Team denkt. Aber ich stelle nicht den Anspruch zu glauben, dass ich bei allen wüsste, was passiert. Ich möchte nur haben, dass wir das alles sehr transparent machen, innerhalb und außerhalb des Museums. Und dass wir uns sozusagen auf eine Linie einigen. Und da würde ich mir schon sozusagen das Recht rausnehmen, diese Linie nicht alleine vorzugeben, aber mit vorzugeben. Das entscheidet man gemeinsam, aber es gibt schon so eine Richtlinienkompetenz.
Können Sie in zwei Sätzen sagen, wie Ihre Linie aussieht?
Das ist ganz einfach. Ich möchte drei Dinge erreichen für Dresden in den letzten Jahren, aber auch in den nächsten Jahren. Ich möchte aber, dass wir unter sicheren Umständen ausstellen und sammeln. Also das heißt, dass die Depots funktionieren, dass die Museen funktionieren, die einfach nicht so gut ausgestattet sind, wie das die Museen im Westen waren. Ich möchte deutlich mehr Forschung. Deutlich, deutlich mehr Forschung, weil wir sonst einfach irgendwann mal uns selbst beerdigen können.
Forschung, woher kommen die Sachen genau?
Ja, Prominenzforschung, da haben wir ja momentan auch großes Glück gehabt, weil wir 15 Millionen vom Freistaat Sachsen bekommen haben für die Provenienzforschung. Das hat auch politische Gründe, aber nicht nur. Nein, generell Forschungsfelder, das gilt auch für die naturwissenschaftlichen Bereiche und so weiter. Also diese Sammlungen sind ja auch ein riesengroßer Fundus für Forschung insgesamt. Davon brauchen wir wieder viel, viel mehr.
Und der dritte
Bereich ist das Thema Internationalität, dass ich der Meinung bin, wir müssen dorthin gehen, wo die Leute sind, wo die, also wir müssen offen sein für unsere Gäste, aber wir müssen auch dorthin gehen, wo die Menschen sich für Kunst interessieren. Und ich glaube, das Letzte ist uns ganz gut gelungen bisher. Bei den anderen beiden Themen kämpfe ich noch heftig.
Über den Punkt, dass Sie die Dresdner Kunstschätze wirklich genial im Ausland präsentieren, wollen wir noch intensiv sprechen. Was mich jetzt noch interessiert, Sie sind seit einigen Jahren auch, haben Sie einen Lehrstuhl oder Sie unterrichten an der TU in Dresden Kulturpolitik und Kulturmanagement. Das sind auch zwei Felder, die in Ihre Arbeit als Direktor der Sammlungen einfließen. Aber wo bleibt der Kunstliebhaber, Martin Roth?
Also dieses Kulturmanagement, da bin ich so ein bisschen vorsichtig, deshalb fangen wir es mal eher negativ an. Also Das ist so ein Modewort der letzten Jahre oder Jahrzehnte, das sich aus, glaube ich, eher aus so Hilflosigkeit im Umgang mit dem eigenen Berufsfeld heraus entwickelt hat. Mein wirkliches Interesse, auch in der Vermittlung, jetzt in dem universitären Zusammenhang, gilt der Kulturpolitik, und das ist ein Thema, in dem ich sicherlich auch noch weitermachen werde. Was die Kunst anbelangt, da ist schon das, was ich eingangs gesagt habe, richtig. Ich bin derjenige, der versucht vorzubereiten, die anderen in eine Situation zu bringen, wo sie sozusagen inhaltlich vernünftig arbeiten können. Ich bin schon eher derjenige, der ermöglicht, der Vermittler, oder wie Sie das nennen wollen. Auf Englisch heißt das Empowerment, ein Wort, das ich eigentlich sehr gern mag, die anderen in die Möglichkeit versetzen oder ihnen die Kraft zu geben, etwas umzusetzen. Mein eigener Schwerpunkt, wenn ich die Möglichkeit hätte, sozusagen mehr inhaltlich zu arbeiten, sind eindeutig die 20er Jahre, ist die Architekturgeschichte. Und ich hoffe immer noch, dass es manchmal möglich oder dass es mal Möglichkeiten geben wird, wo man sich dann da wieder doch etwas mehr drauf konzentrieren kann. Das hängt zum Teil mit meiner Promotion zusammen, wo es um nationale Repräsentanz ging, sozusagen vom Heimatmuseum bis zur Weltausstellung. Ein Thema, das mich nach wie vor sehr interessiert. Also dieses nationale Repräsentieren, und im europäischen Kontext scheint mir das noch viel wichtiger geworden zu sein. Und auf der anderen Seite ist das Thema Architektur und Architekturgeschichte, nicht zuletzt aufgrund dessen, weil ich die letzten 17 Jahre, egal in welcher Funktion ich war, immer bauen konnte. Gott sei Dank, aber manchmal ist es auch wirklich ein hartes Los. Und in Dresden natürlich das jetzt nochmal viel in einem ganz verstärkten Maße. Wir haben zurzeit 4 riesengroße Baustellen.
Und die neuen Meister sind ja auch erst in 2 Jahren wieder zu sehen. Die sind ausgelagert so lang.
Ja, das ist ein heftiges Thema. Ich vermute, dass wir zumindest nach der Museumsinsel, aber ich habe immer meine Schwierigkeiten mit dem Ranking, aber sicherlich eine der größten, wenn nicht die größte Kulturbaustelle momentan zeitgleich ist. Also die Museumsinsel ist definitiv größer, aber sozusagen zeitgleich haben wir momentan 4 Riesenprojekte, und bin im Freistaat Sachsen wirklich dankbar, dass man hier dermaßen viel investiert. Und ich wäre nicht ich, wenn ich nicht gleich hinterher schicken würde, dass ich hoffe, dass man auch so viel Geld dann im inhaltlichen Bereich und für die Mitarbeiter irgendwann mal zur Verfügung haben.
Eins nach dem anderen.
Ja, nee, momentan haben wir einen grausamen Stellenstopp, und das wird uns noch große Schwierigkeiten bereiten.
Also Sie lieben die Kunst der 20er Jahre, Sie lieben die Architektur. Wie sehr lieben Sie die Musik?
Ja, da muss ich sagen, da komme ich aus dem Dilettantentum nicht so richtig hinaus. Aber ich könnte mir mein Leben und auch mein Arbeitsleben ohne Musik überhaupt gar nicht vorstellen. Und deshalb war ich auch dankbar, dass ich die Musik hier auswählen durfte.
Und das erste war Bach.
Das erste war Bach, und das hängt einfach auch damit zusammen. Da denke ich vielleicht so ein bisschen an unsere Besucher, die nach Dresden kommen. Oft aus Japan, die mir dann erzählen, sie waren zuerst in den alten Meistern und am nächsten Tag sind sie nach Leipzig gefahren, um das Grab von Bach zu besuchen. Und das ist schon immer anrührend.
Das Konzert oder beziehungsweise der dritte Satz aus dem Konzert Nummer 1 in A-Moll, und an der Violine hören wir Daniel Hope. Ein fröhliches Stück von unserem Johann Sebastian, das Sie ausgesucht haben. Martin Roth, Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Gastgeberin ist Ulrike Schnallberg. Sie sind auch richtig in Stimmung gekommen.
Ja, weshalb ich das ausgesucht habe, ist in der Tat wegen der Fröhlichkeit und weil es dann so animiert. Aber es ist halt auch Sachsen, und man kann sich, und das ist ja dieses Wunderschöne an diesem Land, man kann sich ja der Kunst und der Kultur überhaupt nicht entziehen. Auf jedem Quadratmeter, den sie sich in diesem Land fortbewegen, ist sozusagen Kunst und Kultur vorhanden, richtig durchdrungen.
Und die Menschen, die leben das auch noch. Die haben das noch in sich, hatte ich den Eindruck. Ist das so?
Ja, sicherlich. Also deshalb ist auch vieles sofort nach der politischen Wende wieder sozusagen wieder ins Leben gerufen worden. Und vieles hat halt auch die kommunistischen Zeiten wirklich auf sehr hohem kulturellem Niveau überlebt, Gott sei Dank.
Die sind richtig stolz da drauf.
Wir alle sind da richtig stolz drauf. Nicht nur die und wir, sondern wir alle zusammen. Ich halte mich für einen solchen. Es ist vielleicht vom politischen Anspruch her oder auch wenn es um Zukunftsplanung geht und auch so ein traditionsorientiertes Land braucht die Zukunft in besonderem Maße. Da gehört halt schon mehr Mut dazu und mehr Kraft dazu, Traditionen zu wahren und in die Zukunft zu bringen. Und im Übrigen, weil Sie mich vorher gefragt haben, wo ich sozusagen meine Themenfelder sehe, also ich sehe mich weniger als Verwalter einer Vergangenheit. Das ist sozusagen Teil meiner Aufgabe. Aber meine, so wie ich mich selbst sehe, bedeutet das zu übersetzen in die Zukunft, unseren Kindern und Enkelkindern das aufzubereiten und weiterzugeben, was uns die Geschichte geschenkt hat und die Tradition gegeben hat. Also ich sehe meine Aufgabe eher zukunftsorientiert als sozusagen vergangenheitsbewältigend oder wie man das nennen mag.
Und aufbewahrend.
Ja, das gehört zur Arbeit dazu sozusagen. Also diese sicheren Umstände zu kreieren, dass unsere Enkelkinder auch noch was davon haben. Das braucht auch immer so eine gewisse Widerständigkeit, für das mich, glaube ich, viele Menschen nicht besonders mögen. Aber den Widerstand brauchen sie auch der Politik gegenüber, wenn es darum geht, über Jahrhunderte hinweg etwas in die Zukunft zu bringen. Und da müssen sie manchmal schon auch mit Augen zu und durch auf die nächste Situation warten. Ich habe 5 Kulturminister erlebt in den letzten paar Jahren und bin jetzt beim 3. Ministerpräsidenten. Also deshalb.
Und die sind schwerhüftig, kann man so sagen.
Ja, das kann ich schlecht kommentieren, aber sozusagen ich versuche halt mit einer großen Stringenz das weiterzumachen. Auch mit einer gewissen Flexibilität, ich bin da jetzt nicht stur. Aber unsere Aufgabe ist, die Vergangenheit mit der Zukunft zu verbinden.
Und das tun Sie, indem Sie, wie wir schon gesagt haben, die 11 Fäden der Staatlichen Kunstsammlung Dresden zusammenhalten und die reichen Sie auch weiter ins Ausland. Die letzte große Aktion war China im Olympiajahr 2008. Da haben Sie 120 Gemälde aus der neuen Galerie, die eben zurzeit gar nicht zu sehen sind, weil dort umgebaut wird, und 40 Richterbilder nach China gebracht. Wie haben die Chinesen reagiert? Was hat denen besser gefallen? Wo waren die Schlangen länger?
Das kann man, glaube ich, schlecht unterscheiden. Also zumal es eine Kasse war für beide Ausstellungen. Die Ausstellung war extrem gut besucht. Ich hätte nie damit gerechnet, das ist jetzt immer leicht, das zu sagen im Nachhinein, aber ich hätte nie damit gerechnet, dass es so viele Besucher sind. Das waren zum Schluss in 2 Monaten 160.000 Besucher. Die Ausstellungsrhythmen sind immer sehr kurz bei unseren chinesischen Kollegen. Das war etwas weniger als 2 Monate, 160.000 Besucher, sehr viele junge Besucher, sehr viele Künstler wiederum. Gerhard Richter spielt einfach in China in den letzten 20, 30 Jahren eine riesengroße Rolle. Aus ganz einfachen Gründen. Er steht als Künstler dafür, dass man gegenständig und abstrakt sozusagen gleichzeitig malen kann, parallel malen kann, dass man keine 2 verschiedenen Identitäten dafür braucht. Und es war den Künstlern, die aus den kommunistischen Zeiten heraus nicht abstrakt malen durften, natürlich immer sozusagen ein großes Vorbild zeigen. Man kann beides, man hat beide Möglichkeiten in sich. Und das habe ich so bis heute so sehr geschätzt.
China in Dresden, in China? So ist der Titel der gesamten Idee sozusagen. Und in Dresden war auch China und ist noch zu sehen. Wie die Pekinger auf die Dresdner Kunst reagiert haben, haben Sie gerade erzählt. Wie war es umgekehrt?
Natürlich ist es einfacher, sozusagen sowas in Peking zu machen, weil dort ein großes Vorwissen da ist. Also wer in eine Caspar-David-Friedrich-Ausstellung geht, der weiß zumindest irgendwas mit Caspar-David-Friedrich anzufangen. Und die Neugierde in Peking oder in China auf europäische Kunst und vor allen Dingen natürlich auf diese besondere Kunst ist extrem groß. Wir dürfen da nicht so arrogant sein und glauben, dass da ein großes Nichtwissen vorherrschen würde. Nein, nein. Also es ist genau das Gegenteil. Man ist vorbereitet auf das alles, was da jetzt gezeigt wird. Und das ist deshalb sozusagen auch eine Freude, dort zu arbeiten. Bei uns im Gegensatz dazu war es natürlich was anderes, weil wir haben in Dresden ja sozusagen die Geschichte der Chinoiserie durch die Porzellansammlung, durch das Schloss Pillnitz, das sozusagen in dem China-Stil gebaut worden ist, architektonisch, und viele andere Themen mehr. Es gab immer ein großes Interesse an China und insofern war es mir wichtig, eher, soll ich sagen, avantgardistisch dort hineinzugehen wieder. Das war weniger mit der Tusche-Ausstellung der Fall, weil man dort durchaus sozusagen alte Praktiken mit der Gegenwartsmalerei verbunden hat. Viele junge Maler in China haben es einfach satt, sozusagen diese großen, leicht verkäuflichen Bilder. Und arbeiten wieder durchaus auch mehr mit den traditionellen Materialien. Und die andere Ausstellung in Pillnitz, die Gartenausstellung, die war schon überaus sophisticated. Also das war schon ein überaus intellektuelles, sehr theoretisches Konzept. Und das Ergebnis ist äußerst erotisch, äußerst haptisch. Man versucht einfach zu zeigen, wie die Gartenarchitektur auf die Gegenwartskulptur Einfluss genommen hat. Und das in einer ganz vielseitigen Art und Weise. Also es ist eine der schönsten Ausstellungen, die ich in Dresden erleben durfte in den letzten 6, 7 Jahren.
Im Herbst 2010 gibt es dann in China eine richtig große Querschnittsausstellung mit den Münchnern und den Berlinern und eben den Dresdnern mit ihnen. Ein ganzes Jahr lang soll die in Peking zu sehen sein. Welche Wirkung erhoffen Sie sich von dem deutschen Kulturangebot in China?
Man muss ja sehen, dass das Ganze sowas ist wie eine Reihe. Was ich nicht machen möchte, ist dieses, also aus politischen Gründen oder wie auch immer, reinknallen mit dem Thema und dann wieder gehen. Also dieses Landen wie ein UFO mit irgendwelchen besonderen Highlights und wieder verschwinden, das ist nicht nachhaltig und das löst auch keine Diskussion und keinen Gedankenprozess aus und so weiter. Und ich habe Gott sei Dank auch sehr viel Unterstützung aus dem Auswärtigen Amt für diese Vorgehensweise. Also das heißt...
Trotz auch der kritischen Haltung gegenüber Chinas innenpolitischer...
Ja, ich glaube, das muss man irgendwie trennen. Also Kunst ist nie unpolitisch, keine Frage. Aber wenn Sie sozusagen immer jede tagesaktuelle Politik zum Thema machen in einer Kunstausstellung, dann kommen Sie nicht mehr weit. Also dann können Sie auch nicht kritische Situationen überbrücken oder wie auch immer. Also ich versuche schon sozusagen das Kritische nicht außen vor zu lassen, auch in meinem eigenen Auftreten und so weiter, auch in Pressekonferenzen oder Pressegesprächen. Aber andererseits hat es keinen Sinn, sich permanent mit der Tagespolitik auseinanderzusetzen, weil wir Gott sei Dank in größeren Dimensionen denken.
Und die größere Dimension wäre dann tatsächlich auch Brücken zu schaffen, gerade zwischen politischen Systemen, die unterschiedlich ticken, sagen wir es mal so.
Absolut. Man kann gerne gleich nochmal was dazu sagen, was jetzt nicht China anbelangt, weil bei China finde ich die Distanz gar nicht so groß. Bei China gibt es einfach in Deutschland, fragen Sie mich nicht weshalb, große Missverständnisse und mangelndes Vertrauen und Ängste. Und am liebsten wollen wir den Chinesen alles vorerzählen, wie es geht. Und gleichzeitig fühlen wir uns bedroht. Also ich kann allen nur empfehlen, mal in China zu reisen, dann sieht man die Dinge anders. Dann von mir aus gern auch kritisch, aber man weiß mehr darüber. Also alles, was mit China zu tun hat, hat mit Vorurteilen zu tun und deshalb bin ich so wirklich sehr vorsichtig. Aber um nochmal zurückzukommen, es ist sozusagen mein Wunsch und mein Versuch, über längeren Zeiträume was aufzubauen. Wir haben jetzt mehrere Ausstellungen gemacht, die Sie bereits erwähnt haben. Wir werden jetzt im Herbst eine Ausstellung haben, auf die ich mich riesig freue, die Verbotene Stadt, also das Palastmuseum der Verbotenen Stadt in Peking und unsere Schlosssammlungen, also unsere fürstlichen Sammlungen zusammen zeigen Kunst am Hofe, also seine Gegenüberstellung, wie Kunst am Hofe produziert worden ist und auch gutiert worden ist. Die zeigen wir zuerst bei uns und dann am 25. April in der Verbotenen Stadt, gleichzeitig noch mit einem Konzert von Fabio Luisi, also die Staatskapelle wird in Peking sein, auch das ist ein grandioser Auftritt und das führt dann eben für 2010 zu der großen Eröffnung des Nationalmuseums, möge alles gelingen, da werden wir dann längere Zeit da sein und dort zeigen wir, was zur Geschichte der Aufklärung, zu dem Individuum, der Arbeitstitel ist Ich und die Welt, also das ist ein Thema, das sozusagen von der Kunstgeschichte ausgehend auch in die Wissensgeschichte geht und natürlich die alten Verbindungen zwischen Asien und Europa ebenfalls aufzeigt.
Martin Roth, haben Sie da die Nase vorn innerhalb dieses Verbundes München-Berlin-Dresden? Klingt jetzt im Moment so.
Nein,
was ja nichts Schlechtes ist.
Das glaube ich nicht. Das ist auch, wir sind so unterschiedlich. Also die drei Sammlungen haben so einen unterschiedlichen Charakter und sind jede auf ihre Art so wertvoll und haben ihre historische Signifikanz, dass es nicht darum geht, dass jetzt eine Institution von diesen dreien vorangeht. Und auch wir persönlich sind Gott sei Dank so unterschiedlich, dass es da auch mit Sicherheit keine Konkurrenzen gibt. Vielleicht spielt momentan natürlich eine Rolle, dass leider mein Berliner Kollege Peter Klaus Schuster demnächst aufhört, altersbedingt und im Frühjahr
Michael Eisenhower
kommt jetzt. Und im nächsten Jahr dann Reinhold Baumstark. Also insofern ist gerade auch ein Generationswechsel angesagt. Es ist sozusagen meine Generation, die jetzt kommt in den beiden Häusern. Und ich hoffe, dass es dann nahtlos so weitergeht. Aber ich bin vielleicht jetzt eher sozusagen das Verbindungsglied zwischen den
beiden Generationen. Dann dürfen wir vielleicht an der Stelle sagen, dass Sie 55 geboren sind.
Genau.
Falls jemand Sie noch nicht kennen sollte, weiß er jetzt ganz genau, wie alt Sie sind. Und damit sind wir bei der nächsten Musik. Herbie Hancock und Tina Turner.
Zu meinem Altersbedingt, ja, haben Sie recht.
Was hören wir da?
Wir hören eine äußerst ungewöhnliche Geschichte, deshalb habe ich sie tatsächlich auch ausgewählt. Herbie Hancock, derjenige, der für ungewöhnlichen Jazz stand und die Rocklady Tina Turner, wäre nie drauf gekommen, dass die beiden überhaupt was zusammen machen können. Zusammen mit Joni Mitchell, die all diese Lieder geschrieben hat, auch da würde man sagen, sie passen nicht wirklich dazu. Was mich fasziniert ist in der Tat, dass, und deshalb finde ich es schön, dass sie meinen Jahrgang genannt haben, ich bin 1978/80 nach Kreuzberg gezogen, da war damals Herbie Hancock wahnsinnig angesagt. Dass er immer noch so dabei ist, freut mich riesig, altersbedingt.
Sophomore jive from victims of typewriters. The band sounds like typewriters, but the big man, he's not listening. His eyes hold Edith, his left hand holds his right. What does that hand desire?
Doppelkopf in HR2 Kultur ist Martin Roth zu Gast, der Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden. Gastgeberin ist Ulrike Schnallberg. Man hört es, dass Sie aus Schwaben kommen, Herr Roth. In Tübingen haben Sie auch studiert, Ethnologie, Kulturwissenschaften, Soziologie, haben wir vorhin schon erwähnt, über ein Museumsthema promoviert. Über Paris haben Sie dann, das haben Sie vorhin auch erwähnt, noch die Möglichkeit gehabt, über Wissenstransfer zu forschen, sich weiterzubilden. War das ein Weg, der notwendig war, um das tun zu können, was Sie heute tun? Oder was hat Sie noch gelockt und geleitet?
Also, um das vielleicht mal ganz allgemein zu sagen, weil das so schwierig ist, wenn man sich selbst bespiegeln soll, vor allen Dingen vielleicht dann, wenn man 55 ist und einem auch schon bewusst wird, dass es eine, oder sagen wir es mal anders, ich glaube, ich bin in einem schwierigen Alter.
Midlife-Crisis?
Nein, ich sage gleich, was ich damit meine. Nein, aber vielleicht so generell, ich habe wirklich wahnwitziges Glück gehabt in meinem Leben. Also ich habe sicherlich auch wirklich schwierige Momente gehabt in meinem Leben bisher, aber egal, ob es jetzt beruflich oder privat ist, aber wenn man das Ganze überblickt und mein Elternhaus, meine Herkunft, auf die ich auch sehr stolz bin, dann muss ich sagen, ich habe einfach Glück gehabt. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie so dieser vorgewählte und vorgegebene Weg oder das ist mir jetzt auch nicht in den Schoß gefallen. Meine Eltern kommen wirklich aus anderen sozialen Verhältnissen auch, dass das jetzt alles irgendwie nicht so vorgezeichnet war. Es gab 3, 4, 5 Leute in meinem Leben, die zum richtigen Zeitpunkt gesagt haben, du musst das machen oder sie müssen das jetzt unbedingt. Oder dass mich das Wissenschaftskolleg Lepenis und Nettelbeck vor Jahren nach Paris geschickt haben. Das war so ein elektrisierender Moment, der alles in Gang gesetzt hat und vieles andere mehr. Es gibt immer so Weichen im Leben. Und es gibt nur einen Moment, wo ich manchmal überlege, wie mein Leben geworden wäre, wenn ich damals Ja gesagt hätte. Ich war eben 2 Jahre in Paris an der École des Hautes Études des Sciences Sociales und habe dort sehr viel gelernt, sehr viel gearbeitet, auch sehr viel aufgenommen, glaube ich. Und insofern haben sie schon recht vieles von dem, was ich heute mache, ist sozusagen damals auch in die Wege geleitet worden.
Darf ich
auch
zwischendurch sagen, was ich aus berufenem Munde weiß, auch Frauen haben sie gelockt?
Das gebe ich gern zu. Also es war mit Sicherheit immer meine Biografie mit beeinflusst von, von Lebensverhältnissen, die meistens mit Frauen zu tun haben, dann ist schon recht, ja. Aber Paris sogar weniger, interessanterweise. Aber im Prinzip war diese Zeit schon die mich dann sozusagen ganz nah ans Museum rangeführt hat, auch an das Kunstmuseum in besonderem Maße und vieles offen und neugierig gemacht hat. Außerdem natürlich in einer anderen Sprache sich bewegen zu müssen. Und mein Französisch war am Anfang katastrophal. Also ich könnte unendlich Anekdoten erzählen, wie ich mich da blamiert habe. Das heißt, es gibt halt solche Wegeführungen. Und als man mir dann nach 2 Jahren eine Position in Paris angeboten hat und ich damals Nein gesagt habe, aus 2 Gründen. Zum einen, weil ich damals Vater wurde. Und zum anderen, weil mein Französisch einfach zwar, glaube ich, ganz gut war, aber man hat nicht mal den Bonus, wenn man dann fest da ist. Wenn man weiß, man geht wieder, ist das was anderes. Aber wenn sie fest da sind, müssen sie richtig gut sein. Und das hat meines Erachtens nicht ganz ausgereicht. Aber da denke ich manchmal, was wäre geworden, wenn ich den Weg gegangen wäre. Mhm. Ansonsten habe ich einfach, sag's nochmal, großes Glück gehabt, dass ich das machen durfte, was ich heute mache und was ich in den letzten Jahren gemacht habe und dieses große Laboratorium Expo mit all seinen Schwierigkeiten machen durfte und auch überlebt habe, viel Disziplin dadurch gelernt habe. Das sind so viele Facetten einer Biografie, die sich dann zusammensetzen. Nein, weshalb ich das gerade gesagt habe, weil es jetzt so komisch war mit der schwierigen Situation. Diese Kulturberufe sind ja extrem öffentlich orientiert. Also allein die Tatsache, dass ich jetzt so hier sitzen kann und über mich selbst plaudern, das hätte ich vor 20 Jahren einfach nicht gekonnt. Das hängt mit dem Alltag zusammen.
Nicht gekonnt, weil?
Auch weil ich einfach auch zu schüchtern oder zu vorsichtig oder zu ängstlich war zu der Zeit noch. Für mich gab es immer so ein Wort, ich bin nicht sehr religiös, aber für mich gab es immer ein Wort, das eine große Rolle gespielt hat und das ist das Wort Demut. Also ich glaube, man muss sich schon auch sozusagen in seine Verhältnisse einpassen, oder weil ich einfach sehr bescheiden aufgewachsen bin, auch sowas zu akzeptieren und weiterzuführen. Und wer glaubt, in diesem Beruf immer vorne dran sein zu müssen, immer in der Presse und nochmal was Neues erfunden zu haben und nochmal und heute noch in der Gala und morgen noch in der Bunden und übermorgen, was weiß ich, in Cicero und dann wieder ganz woanders und dann wieder im Fernsehen, die verlieren sich auch selbst. Und davor habe ich, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, Angst, und vielleicht war das auch gerade ein bisschen überzeichnet, wie ich es dargestellt habe. Aber es geht um die Inhalte des Lebens, es geht um die Inhalte der Arbeit. Man muss das versuchen, vernünftig zu verquicken und man muss es an eine jüngere Generation weitergeben.
Martin Roth, Sie haben gerade gesagt, Sie seien kein religiöser Mensch und haben das Wort Demut erwähnt. Dazu gehört ja auch, sich auf Zufälle einzulassen oder sich führen zu lassen. Das haben Sie ja auch getan in Ihrem Leben.
Das stimmt, was Sie sagen. Es sind nicht nur Menschen oder in meinem Fall in der Tat immer wieder Frauen, das darf man schon sagen, die mich in sozusagen auf irgendeinen Weg gebracht haben oder irgendeine Richtung.
Angefangen von Ihrer Mutter wahrscheinlich.
Das stimmt, ja. Sehr dominanten Mutter. Es gibt durchaus sozusagen Momente, wo man durch irgendetwas beeinflusst wurde, was dann einen Rest des Lebens gleichsam mitverfolgt. Und das eine war eben ein Spaziergang an einem Sonntagmorgen Anfang der 80er Jahre in Berlin hier unter den Linden. Und da lag ein wunderschöner, von Franz von Stuck gestalteter Katalog mit diesem wahnsinnig scheußlichen Titel Deutsches Hygienemuseum. Und da ich damals so ziemlich alles gesammelt habe für meine Dissertation, was irgendwie mit Museumsgeschichte zu tun hatte, bin ich schon deshalb drauf zugegangen. Aber damit begann im Grunde genommen mein Interesse für diese überaus ungewöhnliche, zum Teil sehr schräge, zum Teil sehr deutsche, zum Teil wirklich auch sehr fundierte Institution, nämlich dem Deutschen Hygienemuseum in Dresden, von dem wir im Westen überhaupt nicht mehr gewusst haben, dass es jemals existiert hat. Und so begann eigentlich meine Dresden-Liebe, wenn Sie so wollen, durch dieses seltsame Deutsche Hygienemuseum, dessen Direktor ich nachher beinahe 8 Jahre war.
Sie haben die Zukunft so oft angesprochen, Martin Roth. Wie können Sie sich vorstellen, denn Kultur zu vermitteln, so dass junge Leute wirklich Feuer fangen?
Früher hat man immer davon geredet, dass die Museen entstaubt werden müssen. Da redet halt kein Mensch mehr davon, weil das schon längst passiert ist. Keine Frage. Dennoch gibt es komischerweise immer noch sowas wie dieses, auch das Berufsbild. Man geriert sich selbst auch als 19. Jahrhundert. Also das Museum muss immer so etwas leicht Altertümliches haben. Und aus dieser Ecke müssen wir einfach raus. Mein Kollege Dirk Burkhardt, der Verwaltungsdirektor der Steirischen Kunstsammlung, hat es geschafft, mit Hilfe eines Sponsors sämtliche Rockkonzerte, die zurzeit mit von sehr berühmten Bands in Dresden stattfinden, wenn sie dort ein Ticket kaufen, kommen sie auch damit in die staatlichen Kunstsammlungen. Und das machen viele. Also das heißt, man muss sich, denke ich, auf eine ganz andere Weise verheiraten mit der Zukunft. Dieser Nimbus, dieses Rückwärtsgewandten, und an dem sind wir einfach selbst schuld. Der muss raus und das, da gibt es einfach Möglichkeiten. Das fängt mit dem Internet an und ist so ziemlich wahrscheinlich das Banalste, was man zurzeit erwähnen kann, weil Internet natürlich überall eine Selbstverständlichkeit
also
geworden
Kunst
ist.
Also Kunst im Internet und Ihre Kunstsammlung, die alten Meister sind, glaube ich, auch in Second Life.
Die sind schon lange in Second Life, haben jetzt gerade den 50.000. Besucher dort begrüßt. Aber das ist, also mein Sohn würde sagen, Standard.
Der ist 18 oder so.
Der ist 18, ja. Das passiert, also deshalb, da müssen Sie überhaupt nicht meines Erachtens sich darum kümmern. Das Internet ist da. Das ist, wenn man das zurzeit, wie es einige machen, als was Besonderes feiert, das muss man nicht. Es geht eher, glaube ich, um so eine Geste insgesamt, auch um eine politische Geste.
Und dazu gehören ja auch die Ausstellungen in anderen europäischen Ländern, über die wir jetzt noch gar nicht geredet haben, und auch Ihre Zukunftsvision in der Golfregion.
Ja, aber dazu gehören auch die Politiker und so. Also das muss man schon insgesamt annehmen. Also das Museum ist ein Ort, ich sage es nochmal, in dem Zukunft gemacht wird. Das muss man annehmen. Da muss man als Politiker hingehen ins Museum, wenn man was zum Thema Zukunft machen will und so weiter. Also wir müssen den Ort an sich verändern, nochmal von der ganzen Gestik, vom ganzen Nimbus her, um einen Zukunftsort draus zu machen. Und vielen ist das ja momentan ganz gut gelungen und wir tragen da gerne unseren Teil dazu bei. Und Dubai, ja, weil Sie es erwähnen, ist sicherlich auch so ein Versuch. Wobei, ehrlich gesagt, man das auch bitte nicht überfrachten soll. Wir machen dort nichts anderes als eine Art von Beratungsleistung. Wir helfen unseren Kollegen in Dubai, wie andere in Abu Dhabi helfen, Louvre zum Beispiel und das British Museum, ein Museum aufzubauen. Das ist ein Konzept, das sind Sicherheitskonzepte, das sind Sammlungskonzepte.
Aber vielleicht entsteht ja noch mehr daraus in Zukunft, wer weiß.
Ja, aber wissen Sie, das Wichtige ist, und deshalb haben Sie schon mich an der richtigen Stelle gefragt, man muss natürlich auch schon dorthin gehen, wo sozusagen die Zukunftsorte sind. Also die globale Gesellschaft bildet sich gerade eher in Dubai ab als in Dresden. Und insofern ist es schon auch unsere Aufgabe, dorthin zu gehen, wo neue Gesellschaften sich im Entstehen befinden. Und insofern ist es, finde ich, nur selbstverständlich, dass wir in Moskau, Peking und Dubai zumindest präsent sind. Was dann immer in Zukunft draus wird, muss man sehen.
Und da passt jetzt der Bob Dylan auch ganz gut hin musikalisch, denn der hat auch immer in die Zukunft geguckt.
Ja, aber das ist schon eine sehr persönliche Geschichte. Das passt eigentlich eher zu diesen 55 Jahren. Also ich bin zum ersten Mal mit Bob Dylan zusammengekommen, als mein ehemaliger Hippie-Vetter, später ist er, hat an der Universität gearbeitet, gerade, der ein bisschen älter war als ich, gerade aus Indien zurückkam. und der mir von Indien erzählt hat, ich war 12 und mir eine Platte von jemandem mitgebracht hat, die ich auf meinem wahnsinnig billigen Plattenspieler abgespielt habe, und die war von Bob Dylan, und seitdem bin ich nicht mehr davon losgekommen. Er hat mich immer begleitet, immer. Aber ich merke natürlich, dass das jedem Zweiten so geht. Und als ich kürzlich den Bundespräsidenten in Chemnitz erlebt habe und er dort in einer Rede gesagt hat, er bezieht sich auf seinen Lieblingssänger Dylan, don't follow leaders, fand ich das schon sehr überraschend, wenn man das aus dem Mund des Bundespräsidenten hört. Und Manfred Eichel, den ehemaligen Finanzminister, hörte ich irgendwann mal in einem Interview, als er gefragt wurde, was er zur Entspannung macht, sagt er, Dylan hören. Also das heißt, ich befinde mich da in ganz guter Gesellschaft. Es ist eine gewisse Manie, sonst darf man sich nicht aus Dylan einlassen.
Beyond the horizon, behind the sun, the end of the rainbow, life has only begun. In the long hours of twilight, neath the stardust above, beyond the horizon, it is easier to love.
Doppelkopfgast ist Martin Roth, gemeinsam am Tisch mit Ulrike Schneiberg. Herr Roth, man kann schon ahnen, nach dem, was Sie uns erzählt haben in der vergangenen Stunde, dass Sie nicht 10 Stunden täglich arbeiten, sondern mindestens doppelt so viel und wahrscheinlich auch an 6 bis 7 Tagen die Woche, nehme ich mal an. Wie gehen Sie um mit diesem hohen Lebenstempo?
Das kann ich ehrlich irgendwie nicht so richtig beantworten. Also ich bin mit Sicherheit niemand, der jetzt sagt, dass er das jetzt alles so ganz klasse findet und dass er auch keinen Schlaf braucht und so. Das stimmt alles nicht. Ich schlafe nicht besonders viel, ist schon richtig, aber ich könnte auch locker das Doppelte schlafen und würde es auch mögen. Die Arbeit ist nun mal einfach so. Ja, was ich damit sagen will, ist, also ich richte mich nach der Aufgabe und ich versuche nicht, die Aufgabe nach mir sich richten zu lassen. Also es war schon klar, dass als ich nach Dresden kam, sagen wir mal so, ich wusste nicht hundertprozentig, was mich erwartet. Ich wusste nicht, dass die Häuser in bestimmten Bereichen so extrem schlecht ausgestattet sind. Also es gab kaum eine E-Mail-Adresse und so. Da musste schon zuerst mal das 20. Jahrhundert und dann jetzt das 21. Jahrhundert eingeführt werden.
Und dann gab es noch die Flut.
Und dann kam noch die Flut dazu und so weiter und so fort. Und das bedeutet halt auch, dass es nicht so was gibt wie eine 5-Tage-Woche. Ganz klar, weil bei uns vieles am Abend und an den Wochenenden passiert. Und es gibt manchmal Monate hintereinander, wo es überhaupt nicht so was gibt wie ein Wochenende. Aber auf der anderen Seite genieße ich die Arbeit sehr. Ich habe sicherlich sehr viel von der Arbeit an inhaltlichen Auseinandersetzungen, die ich für mich brauche. Und was mir wirklich wichtig ist, zum einen, ich möchte es nochmal wiederholen, dass ich durchaus das als Glückssituation empfinde, dass ich die Arbeit machen darf. Das ist echt ein Privileg. Und das spürt man hoffentlich auch sozusagen bei mir im Büro und bei meinen Mitarbeitern. Ich habe eine ganz tolle Mannschaft bei mir in der Generaldirektion. Und das Zweite ist, dass ich vielleicht durchaus so etwas wie eine andere Geschwindigkeit oder einen anderen Rhythmus, auch schon Lebensrhythmus schon immer hatte. Also das ist, ich glaube, ich habe schon immer etwas schneller gelebt. Und ob das immer so positiv ist, weiß ich nicht. Es ist auch für die Menschen, mit denen wir zusammenleben, nicht immer so einfach, wenn jemand einfach eine Riesengeschwindigkeit vor sich gibt.
Wie ist das mit Ihrer Familie? Die haben Sie vorhin erwähnt.
Meine Tochter ist 19, mein Sohn ist 18 und meine kleine Tochter ist 11. Ich glaube, die haben sich im Laufe der Jahre ganz gut darauf eingestellt, anders kann ich das ja gar nicht darstellen. Zumindest sagen sie das. Wir machen vieles gemeinsam, machen aber auch vieles getrennt. Bis jetzt hat sich auch in offenen Diskussionen nie jemand von den beiden, von den dreien richtig drüber beklagt. Bin mal gespannt, wie das ist, wenn sie noch älter sind, wenn sie selbst Familie haben, wie sie das dann gestalten. Mhm. Aber unser Lebensrhythmus war sicherlich, hat oft eine andere Schlagzahl. Und wenn meine Frau das nicht sozusagen so klug immer wieder herausnehmen würde und den eigenen Rhythmus und den eigenen Familienrhythmus leben würde, dann wird es sicherlich auch Konflikte geben, die wir aber so Gott sei Dank relativ wenig haben.
Mhm. Vision für die Zukunft?
Na, die eine habe ich ja schon genannt. Ich möchte sozusagen die nächsten Jahre, Jahrzehnte wirklich so verbringen, dass ich sage, ich muss mich nicht permanent nur immer in die vorderste Front stellen oder eine gewisse Sorge auch, dass man sozusagen Inhalte verliert und vielmehr nur noch zur Präsentation verkommt oder sich verändert, verkommt ist völlig übertrieben. Wieder ein bisschen mehr auf Inhalte konzentrieren wäre durchaus ein Wunsch, der nicht dann immer mit Öffentlichkeit zu tun haben muss. Privates sehr viel. Meine Frau ist durch ein sehr schweres Jahr gegangen aufgrund einer Krankheit. Das hat sicherlich unser Leben auch sehr stark verändert. Deshalb auch da vielleicht mehr Zeit, wenn es irgendwann mal möglich ist, für ein privates Leben. Aber das hängt alles mit dieser Demut zusammen. Wie gesagt, ein Wort, das meine ganze Arbeit begleitet hat über Jahrzehnte hinweg. Und ich kann mir vorstellen, auch von heute auf morgen was ganz anderes zu machen. Ich schätze diese Arbeit. Ich hätte beinahe gesagt Job, aber es ist wirklich das Gegenteil. Also es ist sozusagen wirklich, es füllt mich aus. Und ich schätze das sehr, aber es gibt sicherlich den Moment, wo es jemand Jüngeres gibt, der das dann vielleicht besser oder anders machen kann. Und da möchte ich, hoffe ich, dass es den richtigen Moment gibt, wo man das dann an jemand anderes weitergibt.
Ein Leben ohne diese Art von Arbeit, ohne die Kunst, können Sie sich das vorstellen?
Sagen wir mal, ohne die Kunst und die Kultur insgesamt kann ich mir das nicht vorstellen, absolut gar nicht. Das hat sich jetzt wirklich, oh mein Gott, seit meinem 14, 15 Lebensjahr so entwickelt. Aber das hängt ja von einem selbst ab und das bedeutet nicht, dass man immer in einem Vertragsverhältnis mit einer nationalen oder internationalen Institution sein muss und immer sozusagen präsent sein muss. Wissen Sie, was sich viele ganz schwer vorstellen können? Ich gehe ja nicht morgens mit einer Tasse Tee in die Bibliothek und anschließend schlendere ich durchs Museum, sondern mein Tag beginnt sehr früh. Ja, und wenn wir mit Asien zusammenarbeiten, dann mit Telefonaten ab 5 und hört mit Telefonaten ab 12 nachts auf, wenn ich mit USA noch zusammenarbeite. Also das heißt, wenn irgendwas bei mir landet, dann ist es eine Entscheidung. Also das heißt, das Wort Troubleshooting mag ich nicht arg, aber meine Arbeit ist zu 90%, 95% Troubleshooting. Sonst entscheidet es jemand anders, der es leichter entscheiden kann, weil er inhaltlich drinsteckt. Nur wenn es Schwierigkeiten gibt, kommt man zu mir. Also das heißt, es gibt auch sicherlich schönere Dimensionen der Arbeit als jetzt der Generaldirektor, der natürlich sozusagen von der Repräsentation her derjenige ist, der vielleicht am meisten hergibt. Aber inhaltlich haben meine Kollegen viel mehr Möglichkeiten und auch vielleicht viel mehr Freude an ihrer Arbeit und auch an Repräsentation.
Also daraus höre ich, dass da noch alles offen ist, was Ihre nächsten 55 Jahre, nee, vielleicht nicht ganz, aber 30 vielleicht.
Ich habe nie, das müssen Sie mir jetzt ehrlich einfach glauben, also ich habe nie vorgeplant. Ich kann das einfach gar nicht. Ich bin nicht derjenige, der sagen kann, jetzt machen wir mal A, dann kommt noch ein bisschen B dazu. Und wenn wir dann noch D gemacht haben, kommt mit Sicherheit irgendwann Z raus. Das kann ich nicht. Also das, so war mein Leben bisher nicht und so wird es auch in Zukunft nicht sein. Ich bin offen für Themen, ich möchte nicht von Dresden weg und trotzdem wird man mal sehen, was das Leben noch bietet. Aber da bin ich, wie gesagt, sehr zurückhaltend.
Dann haben wir jetzt unsere Abschiedsmusik anzusagen miteinander. Ja, ich sage Diana Krall und Sie sagen?
Weshalb sie dabei ist. Das Lied heißt Departure Bay, hängt mit einem Thema zusammen, über das wir nicht geredet haben, nämlich so ein zweites Lebensstandbein, das in der Nähe von Vancouver ist. Auch vielleicht, um meinen Kindern zu zeigen, dass die Welt größer ist als das Schwabenland, als die Herkunft, die wir hier in Europa haben. Hängt da ein bisschen mit der Geschichte zusammen. Ich hoffe, dass alle drei Kinder das in irgendeiner Form annehmen können.
Das heißt, Sie haben da eine Wohnung,
so ein
Haus?
Kleines, oder? Ja, so ein kleines Häuschen, ganz klein, außerhalb von Vancouver. Und ich sehe von dort im Prinzip übers Meer hinweg auf Departure Bay. Und das Lied heißt Departure Bay, ist ein sehr stimmungsvolles Lied. Diana Krall kommt aus Nanaimo, ein kleines Dorf auf oder eine kleine Stadt auf Vancouver Island. Und hat ja wirklich mit dieser unglaublich guten Stimme eine Weltkarriere gemacht. Aber das ist ein sehr emotionales Lied. Es geht um die Heimatstadt, es geht um den Tod der Mutter. Und es geht darum, wie sie wieder zu Departure Bay zurückkommt.
Departure, Abschied. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Martin Roth, mein Name ist Ulrike Schneiberg.
Sehr gern.
Sounds of summertime are beautiful trees and firs. The glistening of rain-soaked moss going to the Dairy Queen at dusk.